Ich erinnere mich daran, wie wir als Jugendliche damals für eine kurze Zeit einen großen Spaß daran hatten, uns Anmachsprüche für Mädchen auszudenken, die total daneben sind, also überhaupt nicht romantisch. Und es kursierten Sprüche so wie: Baby, du bist der Käse auf meiner Pizza. Oder: Du bist die Batterie in meiner Fernbedienung, so wichtig bist du mir. Und ich kann euch beruhigen, mit so einem Spruch habe ich Lena nicht bekommen. Das spricht für sie, das spricht auch für mich. Und ihr fragt euch dann vielleicht, warum ich das erzähle, was hat das denn jetzt mit dem zweiten Advent zu tun? Und das ist tatsächlich eine sehr gute, berechtigte Frage, denn genau dasselbe könnte ich den Predigttext fragen, der uns heute aus der Perikopenordnung für diesen zweiten Advent vorgeschlagen und herausgesucht wurde. Meine Geschichte mit den Anmachsprüchen hat mit dem Bibeltext mehr zu tun auf den ersten Blick als der zweite Advent. Aber damit ihr versteht, was ich meine, werde ich euch jetzt einmal erstmal diesen Predigttext vorlesen. Und er steht im Buch des Hoheliedes von Salomo, Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Und da lesen wir: Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Na, was hat uns denn da die Katze für das zweite Adventstürchen gelegt? Was ist das denn für ein Text? Da spricht er davon, dass der Winter vorbei ist, mitten im Dezember, am zweiten Advent. Und das in einem biblischen Buch, in dem der Name Gottes, also Jahwe, das Tetragramm, nicht einmal erwähnt wird. Dafür aber umso mehr beschrieben wird, wie zwei Liebende sich anschmachten und teilweise sich gegenseitig so beschreiben, dass der Käse auf der Pizza noch völlig harmlos ist zu dem, was da manchmal so geschrieben und gesagt wird. Tatsächlich der einzige Grund, warum dieses Buch seinen Weg in den biblischen Kanon gefunden hat, sagt man, vermutet man, ist, dass die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau hier bildlich, allegorisch ausgelegt wird auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. So wie wir es auch in der Lesung gehört haben, mit Braut und Bräutigam, so freut sich Gott auf sein Volk Israel. Und trotzdem, okay, das Buch darf in der Bibel stehen, warum denn so ein Text am zweiten Advent? Nun, tatsächlich gibt es einige gute Gründe, warum dieser Text heute ausgesucht wurde. Die erschließen sich vielleicht nicht beim ersten Hinsehen, aber beim genaueren Hinsehen. Und tatsächlich, ich bin ein bisschen tiefer in die Kommentarwelt abgestiegen, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe und habe etwas gefunden, und das möchte ich heute Morgen gerne mit euch teilen. Ich fange mal mit den vermutlich noch offensichtlichsten Gründen an, warum das hier ein Adventstext ist. Nämlich das, was auch im Advent oft Thema ist. Es geht hier drin viel um Bewegung. Der Freund kommt zu seiner Geliebten. Er springt, er hüpft über die Berge, über die Täler und die Schöne soll rauskommen ins Freie. Hier ist ganz viel Bewegung in dem Text. Hier machen sich Menschen auf den Weg und das passt wiederum sehr gut in die Adventszeit, in der wir glauben, dass Gott sich auf den Weg zu uns Menschen gemacht hat und wir erwarten sein Kommen. Rückblickend, wenn wir Advent feiern, auf dieses erste Weihnachten in Bethlehem, aber auch vorausschauend in die Zukunft auf sein Kommen, wo wir sagen, hebt auf eure Häupter und Gott erwartet Gott in der Not. das Hoffen und diese Sehnsucht danach, die hier zum Ausdruck gebracht wird, die tragen durchaus adventlichen Charakter mit sich. Aber da ist noch mehr. Dieser Text hier, wie wir ihn lesen, hatte seinen Sitz ganz fest, früher zumindest, in der jüdischen Gottesdiensttradition, wenn am Schabbat gefeiert wurde, immer in der Pessachwoche, zur Osterzeit. Da wurde dieser Text gelesen und er diente dazu, dass sich die Juden, die sich ja an dem Passafest daran erinnern, wie Gott sie mächtig durch Zeichen und Wunder aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat, wie das Gott hier tut. Wenn wir in Vers 9 noch lesen und es so voyeuristisch klingt, dass da der Freund am Fenster steht und reinguckt durch die Gitter, dann hat das eigentlich einen anderen Charakter in diesem Zusammenhang. Denn die Mauern, von denen hier die Rede ist, sind nicht Hausmauern, die schützen vor Eindringlingen, sondern das sind Gefängnismauern, die Gefängnismauern Ägyptens für das Volk Israel. Und das Fenster, durch das der Freund schaut mit den Gittern, das schützt nicht vor Eindringlingen, die von außen versuchen, in das Haus einzubrechen, sondern das sind Gefängnisstäbe, die hindern, dass die Leute, die drin sind, raus sollen. Das ist die bildliche Vorstellung der Juden, wenn sie diesen Text lesen, mit der Parallele zu dem, was sie als Volk in Ägypten erlebt haben. Also was wir hier lesen, das ist für die Israeliten eine poetische Erinnerung an die Ereignisse in der Nacht, von denen wir dann lesen im zweiten Buch Mose, als der Engel des Herrn durch ganz Ägypten zog und alle erstgeborenen Kinder nachts getötet hat. Nur vor den Häusern der Hebräer, die vorher ihre Türrahmen mit dem Blut des Passahlammes bestrichen haben, da wich der Engel zurück und hat sie verschont. Also es ist so, als wenn von außen dem Haus dieser Engel vorbeigeht und in das Fenster hineinschaut und sieht, nee, hier sind Hebräer, hier wurde das Passafest gefeiert, das Fest des ungesäuerten Brotes, und da wird er dann verschonen. Und weiter, diese Knechtschaft der Ägypter, ausgedrückt in dem Bild des Winters, die ist dann vorbei, Gott hat befreit. Und er steht nicht nur am Fenster und versucht, in das Haus zu gelangen, sondern er sagt, nein, komm raus aus dem Haus, komm raus in das Freie, hinaus in die Weite, wo sich neue Räume öffnen, da, wo die Freiheit wartet, ohne Grenzen und ohne Mauern. Ich möchte gern bei diesen Mauern noch einen Moment bleiben, denn kaum jemand versteht so gut, was Mauern mit sich bringen, als ihr, die ihr hier sitzt, als Berliner. Es gibt an Mauern kein Vorbeikommen, die trennen. Und ihr habt es erlebt, Familien wurden getrennt, Gemeinden wurden getrennt, von heute auf morgen, Chorleiter nicht mehr da. Wir müssen gucken, wo wir bleiben, was wir machen, als diese Berliner Mauer damals gebaut wurde. Und doch, vielleicht nicht damals bei der Berliner Mauer, aber bei manch anderen Mauern wissen wir, da sind manchmal Lücken in der Mauer. Da ist ein kleiner Schlitz oder vielleicht eine Öffnung und wir können einen Blick erhaschen von dem, was hinter der Mauer ist. Wir lesen hier in diesem Text, dass hinter dieser Mauer Gott wartet. Die Momente, die Bereiche in unserem Leben, in denen wir an Grenzen stoßen, und merken, da geht's nicht weiter. Da gibt's kein Durchkommen. Zumindest scheint es so. Es sieht nicht so aus, als wenn es da ein Durchkommen möglich ist. Da sagt uns der Bibeltext, da ist Gott, da ist er nahe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, jetzt wird der Text sehr adventlich. Du erlebst vielleicht gerade in deinem Leben Grenzen in deiner Gesundheit. Es geht dir nicht gut. Es geht dir seit längerer Zeit nicht gut. Es geht dir vielleicht stabil, aber die Aussicht, dass es wieder so wird wie früher, die ist nicht mehr da. Und das ist so eine Mauer, wo du sagst, da stoße ich dagegen und da komme ich nicht weiter. Das ist einengend, das nimmt mir die Hoffnung, das ist wie ein Gefängnis. Du hast vielleicht eine Mauer, wo du in zwischenmenschlichen Beziehungen dagegen stößt. Vielleicht sind es Freundschaften, vielleicht ist es aber auch innerhalb der eigenen Familie. Und du versuchst irgendwie Beziehungen gut zu gestalten oder wieder gerade zu rücken, wo irgendetwas zu Bruch gegangen ist. Und es geht nicht. Die andere Seite macht nicht mit. Sie versperrt sich, macht es dir vielleicht sogar aktiv schwer. Vielleicht fällt es dir auch schwer, weil du Stolz empfindest und weißt, ja, eigentlich müsste ich mich entschuldigen, aber das geht nicht. Da mache ich mich zu verletzlich und ich habe Angst, das wird ausgenutzt. Also manchmal sind es die anderen, manchmal sind es wir und wir merken aber, da geht es nicht weiter. Vielleicht bist du bei deiner Arbeitsstelle und hast den Eindruck, ich kämpfe hier auf einem verlorenen Posten. Meine Kolleginnen, meine Kollegen lassen mich im Stich, die unterstützen mich nicht. Es gibt keine Perspektive, dass ich in meinem Beruf irgendwie gut weiterkommen werde. Und wir reden in unserer deutschen Kultur eigentlich nie über Geld. Das ist kein Thema. Es ist verpönt, darüber zu reden, in welcher Form auch immer. Aber vielleicht ist gerade jetzt auch ein Moment, wo du merkst, ich komme auch finanziell nicht klar. Und da sind ganz klare Mauern, wo ich merke, ich habe bis jetzt für mein Gas ein paar 100 Euro gezahlt und plötzlich muss ich 400, 500, 600 Euro mehr jeden Monat zahlen. Ich habe nicht jeden Monat 400 Euro mehr übrig. Ich muss von Erspartem leben. Wie lange kann ich das machen? Habe ich überhaupt Erspartes? Das ist dann sehr existenziell. Und ich bleibe heute mal ganz bewusst bei unseren persönlichen Bereichen, weil die alleine können schon sehr bedrückend sein. Ich lasse mal außen vor, was in unserer Gesellschaft Thema ist, was, wir haben es schon oft gehört in diesem Jahr, was in dieser Welt los ist. Das auch kommt noch obendrauf und bedrückt. Aber ich ganz bewusst bleibe ich mal heute allein bei unseren Themen, weil das alleine sind schon Mauern. Vielleicht gibt es noch ganz andere Bereiche in deinem Leben, wo du vor so einer Mauer stehst und du schlägst mit deinen Fäusten dagegen, du willst da durchkommen. Du haust dir die Hände blutig oder mit Anlauf holst du dir eine blutige Nase und es geht einfach nicht da weiter. Und es kostet dich. Es kostet dich Kraft, es kostet dich Schlaf, vielleicht sogar Gesundheit, dass du merkst, meine Verdauung spielt nicht mit, was auch immer dann so unser Körper an Signalen mitgeht, das geht dir nicht gut damit. Von Frieden zu Advent ist jetzt keine Rede. Und vielleicht liegt auch genau darin unser Problem. Denn wir suchen Frieden. Und Frieden, das reicht nicht. Denn unser Frieden, der reicht immer nur bis zu dem Zaun, bis zu der Grenze. Das ist der Ursprung unseres deutschen Wortes Frieden. Ein Frieden heißt eine Mauer oder eine Hecke um ein Grundstück ziehen. Ein Frieden. Ein Friedhof ist ein eingezäunter Hof. Frieden hat immer den Zaun im Blick bis dahin erreicht. Das ist mein Friedensbereich. Hier bin ich und hier darf ich gestalten. Das ist meine Komfortzone. Nach dem Zaun, nach der Grenze steht aber noch viel anderes. Und Frieden reicht uns nicht. Was wir brauchen, ist kein Frieden, sondern wir brauchen den Shalom Gottes. Sagen einige, ja, Shalom ist hebräisch und heißt übersetzt Frieden. Wo ist der Unterschied? Es heißt Frieden, so übersetzen wir es. Und gleichzeitig bedeutet es noch so viel mehr. Denn die Wurzel des Wortes und Shalom, Shalom, bedeutet fertig sein, vollendet sein. Und das geht über die Grenzen hinaus. Das reicht nicht bis zur Grenze, es geht darüber hinaus und es ist vollendet. Es betrachtet auch das, was hinter der Mauer ist. Und hinter der Mauer, da ist Gott. Er ist in Hörweite. Er ist in Sichtweite und er kommt dir dahin nahe, wenn du an deine Grenzen kommst. Der Gedanke, ich bin an meiner Grenze und Gott ist da hinten irgendwo im Haus, ganz weit im Keller, in der Kammer, der kriegt das gar nicht mit, dass ich hier am äußersten meiner Grenzen bin. Nein, Gott ist an deiner Grenze, er ist darüber hinaus und er sieht dich und er hört dich, er nimmt dich wahr. Er blickt durch diese Lücken im Mauerwerk und er sieht dich. Ich sagte vorhin, Kopf hoch ist ein schwacher Trost, wenn es im Sinne von diesem Hey, wird schon wieder ist. Aber das ist nicht das, was hier gesagt wird. Deine Grenzen, deine Mauern sind nicht die Endstation, sondern dahinter wartet Gott. Wie nah er dir kommt, daran erinnern wir uns an Weihnachten und in dieser Adventszeit. Das ist das, worauf wir erwartungsvoll zustauern. Gott kommt zu uns. So nah wie niemals zuvor. So nah, wie es nur möglich ist. Und Gott gibt dir keinen Frieden. Gott gibt dir seinen Shalom. Er vollendet es und er lässt es nicht unfertig. Und wenn es noch nicht fertig ist, dann ist auch Gott noch nicht fertig. Martin Luther hat gesagt, unter den Leiden, die uns von Gott scheiden wollen, wie eine Wand, ja, wie eine Mauer, steht er, Gott, verborgen und sieht doch auf mich und verlässt mich nicht. Hinter den Mauern, hinter den Wänden, die uns scheiden wollen, wie eine Wand, steht Gott verborgen und sieht doch auf mich und verlässt mich nicht. Wir haben den Gott, der bleibt, der uns nicht verlässt. Das ist für mich Trost. Nicht die Perspektive, das wird schon wieder. Jemand, der mich anfeuert und sagt, hey, halte durch noch ein bisschen. Komm, du hast es bald geschafft. Sondern der in dem Moment, wo ich nicht mehr kann, an meiner Seite ist und bleibt. Das tröstet. Und da sagt er, Kopf hoch, ich bin bei dir. Unser Predigttext stellt diese Gott- und Mensch-Beziehung bildlich als eine Liebesbeziehung dar. Da ist ein Aufeinander-Zueilen. Beide Seiten haben Sehnsucht nach dem anderen und sind voll in Bewegung. Wie beschreibst du denn deine Beziehung zu Gott? Ist er auch so aufgeregt und verliebt? Oder ist es eher weniger frühlingshaft, eher so eine reife Beziehung, schon Krisen erprobt und gefestigt, so wie eine langjährige Ehe? Oder stehst du kurz vor der Scheidung? Oder ist es eine ganz bewährte Freundschaft, also ohne Romantik, sondern einfach eine gute, bewährte Freundschaft? All diese verschiedenen Bilder, die variieren und je nach Lebensalter, je nach Lebenserfahrung kann das anders wahrgenommen werden und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn wir stehen an verschiedenen Punkten und wir sind alle unterschiedlich. Und Freundschaft und Verlässlichkeit sind beständiger als Leidenschaft. Leidenschaft ist schön, ist intensiv, aber auch anfälliger für Enttäuschungen. Und wenn diese erste Anziehungskraft vorbei ist, dann können Enttäuschungen und Vorwürfe folgen oder aber auch eine feste Liebe entstehen, die den anderen auch dann noch sieht und annimmt, wenn sie Schwächen entdeckt. Manchmal brauchen wir das Beständige, Unaufgeregte. Und manchmal brauchen wir aber auch das Feuer der Leidenschaft, die uns aus der Routine und aus dem Alltag mal wieder so rausreißt und wo wir mal wieder merken, oh, jetzt ist es lebendig, jetzt fühlt es sich wieder nach was an. Wo stehst du heute Morgen? Was hast du mit Gott bisher erlebt? Und was erlebst du ganz aktuell mit ihm? Was uns der Text deutlich macht, ist, Es ist wichtig, in dieser Bewegung zu bleiben, in der Beziehung mit Gott zu bleiben, in der Dynamik zu bleiben, die das mit sich bringt. Die Grenzen, die Mauern unseres Lebens, es ist nicht der Endpunkt, sagt uns der Text, denn dahinter steht Gott und er hat eine andere Perspektive für uns. Er ruft uns zu sich hinaus, zu sich. Und wenn wir fallen, dann sind wir herausgefordert von Gott, wieder aufzustehen und nicht an dieser Wand lehnen zu bleiben und den Kopf hängen zu lassen. Wo wir keine Kraft dazu haben, sind wir aufgefordert, seine Kraft in unserer Schwäche uns genügen zu lassen und uns von Gott tragen zu lassen. Auch das tut er. Auch dafür ist er bereit. Liebe ist kein Besitz. Liebe ist kein Zustand, sondern Liebe ist eine Beziehung, die gelebt und gestaltet werden möchte. Und unsere Gottesbeziehung ist das auch. Sie ist eine Bewegung, sie ist eine Begegnung. Deswegen ist es wichtig, dass wir einmal im Jahr uns das wieder vor Augen führen. Was heißt es Advent? Gott kommt. Und hoffentlich auch mehr als nur einmal im Jahr. Manchmal besteht es auch von Getrenntsein, von der Sehnsucht nach dem anderen, was wir eigentlich kennen. Manchmal ist es auch wieder diese Annäherung. Beides kommt vor, beides gehört dazu. Aber wo bist du hoffnungslos an deiner Wand stehen geblieben, vielleicht noch die Hand dagegen gedrückt, aber hoffnungslos? Wo sind die festgefahrenen Gottesbilder, die sagen, nee, der kann mir jetzt auch nicht mehr helfen? Was erwartest du von einem Weihnachtsfest, von einem Adventsfest in Bezug auf deinen Glauben? Ich möchte uns noch einmal in Erinnerung rufen und zusagen, die Bewegung ist nicht einseitig. Nicht nur wir sind aufgefordert, zu Gott ins Freie zu kommen, sondern er hat sich zu uns auch auf den Weg gemacht. Über Hügel, Täler, hoch und runter. Er kommt zu uns und er ruft uns zu uns. Auch da, wo wir an Mauern stoßen, steht er dahinter und sieht uns. Amen.